Ja, ich würde euch gerne ein Interview lesen, das im Tagi war letzte Woche. Marianne Botta heisst die Dame, Lebensmittelingenieurin und Ernährungsspezialistin. Sie ist befragt worden zur Frage, wie Essstörungen bei Kindern vermieden werden können. Das ist ein grosses Problem, scheinbar. Sie ist gefragt worden, Frau Botta, müssen Ihre Kinder zu Hause den Teller leer essen? Ich habe das immer gehasst, wir müssen. Sie sagt, nein, das ist nicht sinnvoll. Es muss aber bei uns alles mindestens einmal probiert werden. Mein Sohn, und ich habe ein neues Wort gelernt diese Woche durch den Artikel. Sie sagt, mein Sohn erlebt jetzt seine Neophobie. Weißt du, was eine Neophobie ist? Das haben im Fall nicht nur Kinder, das können auch Erwachsene haben. Ich gehöre zu denen, habe ich nach dem Artikel festgestellt. Ein bisschen weiter. Mein Sohn erlebt jetzt seine Neophobie, sagt sie. Und er mag kein Peterli, weil der grün ist. Wenn er dafür Salat isst, sagt sie, ist mir das egal. Nächste Frage, logischerweise. Was ist eine Neophobie? Neophobie fängt ungefähr im Alter von 1,5 bis 2 Jahren an. Wenn Kinder nicht mehr gestillt werden und anfangen zu essen. Interessant. Der Wechsel geht bei den wenigsten, ich denke, die Mütter unter uns können das nachvollziehen, der geht bei den wenigsten problemlos vonstatten. Fast alle Kinder verfallen in eine Neophobie, sagt sie. Alles, was neu ist oder komisch aussieht, haben sie nicht gern. Vor allem Lebensmittel mit starkem Geschmack, also scharfes, saures, bitters, ist einfach einmal weh, grusig. Aber auch die starken Farben schrecken Kinder ab. Hingegen gibt es kein Kind, sagt sie, auf der Welt, wo Süßes nicht gern hat. Neophobie, Angst vor dem Neuen. Das ist nicht nur bei Kindern so, das ist bei Erwachsenen genauso. Aber was mir vor allem gefallen hat, der letzte Satz, da kann ich sehr gut solidarisieren. Es gibt weltweit Ernährungsspezialistin, Lebensmittelingenieurin, die muss rauskommen, es gibt weltweit kein Kind, die nicht gern süß sind. Und das ist die Brücke zur Einsegnung. Die ist nämlich süß, die Kleine, wo wir heute ein Segensgebet über sprechen. Sie heisst Naomi Müller. Naomi, interessanterweise, bedeutet ein Name, der in der Bibel vorkommt, meine Freude. Ist nicht cool? Eine Tochter haben, die kannst rufen, jedes Mal, meine Freude kommt an, dann kommst du Städtsch über. Der Name Naomi ist suggestiv für alles, was Charme hat und ansprechend ist. Jetzt, ist sie da? Ist Mami da? Ist der Papi da? Das wäre noch ideal. Dann würde ich sie bitte, oh, sie sieht süß aus, zum Anknabbern. Schau das an. Wenn jemand dann würde, wenn Gott und Götti auch noch da sind, wenn jemand würde ein Foto machen, das wäre doch noch schön, weil das geht damals vergessen. Könnten wir Gott und Götti von der Naomi auch noch für bitten, wenn die da wären? Das wäre doch toll. Gott und Götti, wunderbar. Noch einmal begrüßt. Hoi Emanuel. Hoi. Jo, dann würde ich ganz kurz will ich den Unterschied aufzeigen. Hoi, Edina. Hoi. Ich würde gerne kurz erklären, was wir da machen. Sie schaut so süß draus. Aber wissen, was abgeht, tut sie ja überhaupt nicht. Jetzt in christlichen Kreisen, wenn du das erste Mal da bist als Gast, in christlichen Kreisen, weiss man Bescheid über Taufe. Es wird getauft. In der reformierten Kirche, auch in der freien Kirche, auch in der katholischen Kirche. Das ist ein Ritus. Nach unserem Verständnis vom Neuen Testament setzt die Wassertaufe ein Bekenntnis voraus. Also das heisst, Naomi müsste verstehen, um was es da geht. Das ist die eine Seite. Darum ist man dazu gekommen, dass man gesagt hat, das sind die freie evangelische Kirche, das ist unser Verständnis vom Neuen Testament, weil ein Baby das noch nicht begreift. Dümmer's segnen. Und da ist der Fokus weniger auf dem Baby nur, sondern auch auf den Eltern, auf dem Sam und der Hannah. Ein bisschen das, was der Walter in der Einleitung gesagt hat. Es geht um die Sorge, um die Bitte, um das Anliegen, dass Gott ihnen Weisheit gibt bei der Erziehung für ihrem Baby. Und damit sie nicht gestresst ist, würde ich jetzt vorschlagen, machen wir ein kurzes Gebet. Darf ich sie heben oder ist besser bei der Mami? Ich glaube, sie... Einfach nur schnell. Ich habe es Mami. Wir würden miteinander ein Segensgebet sprechen. Ich möchte euch bitten, aufzustehen zu dem. Ich möchte euch bitten, dass du in deinem eigenen Herz, wenn du das kannst nachvollziehen, einfach für die Eltern, für den Sam und für Hannah, bittest, dass sie das sein können, was Naomi braucht. Und wir machen es kurz. Hey Jesus, wir wollen dir danken für das Geschenk, das du beiden gegeben hast, Naomi. Meine Freude. Es ist ein Wunder, es ist etwas ganz Spezielles. Und wir werden dich bitten, dass du deine Hand über dieser Familie, dass du deine Hand über den Naomi hast, dass sie gesund bleiben darf, dass sie aufwachsen darf in einem gedeihlichen Umfeld. Dass du ihren Eltern die Weisheit schenkst, die sie brauchen, die Kraft gibst, ihre Tochter zu erziehen in einem Umfeld, das nicht einfach ist. So segne du sie, bewahr du sie, wir danken dir für sie und wir bitten jetzt, dass du sie begleitest auf ihrem Lebensweg. Amen. 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 Wir dürfen wieder Platz nehmen.
Ja, ich habe für Naomi einen Vers ausgesucht und sage es ihr jetzt. Sie hört es irgendwann mal, wenn sie es selber lesen kann. Ich habe Naomi kennengelernt als jemand, der sehr emotional ist, sehr feinfühlig und sie ist absolut fasziniert von Licht, von Wasser, von Feuer, alles, was glänzt und glitzert und so. Und ich habe einen Vers ausgesucht, der im Psalm 84 steht. Jetzt hat es auch noch ganz viele andere Verse, die ich toll finde. Liebe Naomi, glücklich sind die Menschen, die in Gott ihre Stärke finden und von Herzen ihm nachfolgen. Wenn sie ins Tal der Tränen kommen, dann wird das Tal ihnen zu einem Ort von einer erfrischenden Quelle und der Frühregen wird es mit Segen bedecken. Und Naomi ist so privilegiert. Sie gehört zu diesen Kindern, die Eltern haben, die sie lieben, die Freunde haben, die Familie haben, die da sind und unterstützen. Sie ist in einem Land, wo es Frieden gibt. Sie hat alles, was sie zum Leben braucht und ich glaube, sie ist jetzt schon so gesegnet und so glücklich. Aber vielleicht wird sie in ihrem Leben auch mal Momente geben, wo das nicht der Fall ist. Und ich wünsche mir, dass sie sich dann daran erinnert, dass Gott ihre Stärke kann sein, gerade in diesen Momenten. Weil jetzt ist der Segen da und ich freue mich, so euch kennen, als Eltern und Naomi kennenzulernen und dürfen da sein. Und ich wünsche euch ja, auch weiterhin diesen Segen. Merci.
Das ist der Moment, wo die Kinder dürfen vom Schoss der Eltern absteigen oder vom Feistensims oben runterkommen und mit mir zusammen in die unteren im Keller runterkommen. Viel Spass miteinander.
Jo, das wünschen wir euch. Währenddem sie gehen, der Pfarrer hat lang predigt. Lang, sehr lang. Plötzlich steht einer von den Zuhörern auf und geht. Der Prediger fragt, wo gehen Sie hin? Zum Friseur, sagt er. Ruft ihm der Pfarrer hinein, warum sind Sie nicht vorher gegangen? Darauf der Zuhörer, das war noch nicht nötig. Es war nicht nötig heute Morgen, hoffentlich. So lange machen wir nicht. Unsere entscheidenden Leute haben Gewicht. Unsere Entscheidungen haben Gewicht. Ich glaube, wir haben da noch ein hübsches Bild. Ist das nicht herzig? Naomi mit ihren Eltern. Sehr geschätzt, was du noch ergänzt hast, Manuel. Kind bekommen. Heiraten mal zuerst. Familie gründen. Berufswahl. Gesamtheit unserer Biografie wird geformt von den Entscheidungen, die mir fehlen. Wenn ich darüber nachdenke, wird mir bewusst, dass ich im Alter von 65 jetzt nicht mehr bin eigentlich als die Summe von allen Entscheidungen, die ich je gefällt habe in meinem Leben. Ich bin, man könnte es so sagen, ich bin, wer ich bin. Und das ist bei dir genauso. Und du tust, was du tust. Und du tust es dort, was du tust. Aufgrund von Entscheiden, die du gefällt hast. Resultat von unseren Beschlüssen. Ein Beispiel. Im zweiten Jahr von meiner Ausbildung am Florida Bible College ist mir das hübsche, fröhliche Mädchen aufgefallen. Ich hätte sie gerne kennenlernen, aber ich habe mich gefragt, wie schaffe ich das? Wie mache ich das, ihre Aufmerksamkeit zu wecken? Ich bin ein scheuer Schweizer und ein sehr selbstbewusster Amerikaner, der sich cool gegeben hat. Habe ich nicht mithalten. Keine Chance. Wie schaffe ich das, ihre Aufmerksamkeit irgendwie zu gewinnen? Jetzt, ich habe gewusst, dass sie sehr gut singen konnte. Hervorragende Stimme hatte. Damals habe ich ein kleines Studententeam geleitet im Miami-Dade County in Florida. Wir haben regelmässig für schwarze Teens, die straffällig geworden sind, in der Untersuchungshaft waren, haben wir ein christliches Programm präsentiert. Wir haben, ich kann mir fast nicht vorstellen, ich habe damals Gitarre gespielt. Aber wir haben ein paar so lausige Gitarrenspieler gehabt wie ich, aber wirklich niemand, der richtig singen konnte. Ich frage sie. Sie kann nicht mehr als Nein sagen. Ich weiss nicht mehr, wie ich das angestellt habe. Aber irgendwie habe ich den Mut zusammengebracht. Und sie hat Ja gesagt. Sie hat Ja gesagt. Ein bisschen später haben wir uns zum ersten Date getroffen. Ich finde es eine coole Aufnahme, weil es ein Freund von mir gemacht hat, aber ich finde mich nicht so cool. Sie immer noch. Ich bin hin und weg von ihrer Persönlichkeit. Ein halbes Jahr später hat sie noch mal Ja gesagt. Dann geheiratet. Das war vor mehr als 40 Jahren. Ohne Joanne wäre die evangelische Gemeinde Albisieden nicht entstanden. Entscheidungen. Entscheidungen. Es gibt wichtige, es gibt weniger wichtige. Du und ich glaube, wir wissen es differenzieren. Manche von unseren Entscheidungen sind korrigierbar. Wir können ein anderes Gleis nehmen, andere nicht. Wir treffen die Wahl, das hat es jemand so formuliert. Hat jemand gesagt, wir treffen die Wahl. Und die dreht sich um. Und dann trifft sie uns. Ganz sachlich. Jetzt, weil unsere Entscheidungen Gewicht haben, ist es doch naheliegend, dass die Bibel über das Thema etwas zu sagen hat. Und sie hat. Kurz vor seinem Tod hat einer der Grossen in der Bibel, und selbst wenn du nicht so vertraut bist, musst du gar nicht sein, um zu folgen, am Thema heute Morgen. Aber vielleicht hast du seinen Namen schon mal gehört. Moses. Das ist einer der ganz Grossen im Alten Testament. Und Moses hat es für Israel so auf den Punkt gebracht. By the way, wenn du in deiner Infobox inne deine Seite willst, zur Hand nehmen bei dieser Gelegenheit, da ist ein Abriss drin. Und da könntest du, wenn du willst, einfach ein bisschen mitverfolgen, wo wir hingehen. Es sind Textstellen, die vermerkt, wo wir uns ein bisschen näher anschauen. Die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Also der Mose, kurz bevor er stirbt, macht er ein Statement. Er bringt das Gewicht von unseren Entscheidungen so auf den Punkt. Ich finde das eine ganz interessante Aussage. Das ist das fünfte Buch Mose. Es gibt fünf von diesen Büchern. Im 30. Kapitel. Und dort sagt er folgende Aussage. Macht er. Heute, sagt er zu den Israeliten, heute stelle ich euch vor die Wahl. Sagt dem Volk Israel. Ich stelle euch vor die Wahl. Zwischen, das ist jetzt wichtig, zwischen Leben und Tod. Zwischen Segen und Fluch. Himmel und Erde sind meine Zeugen. Wählet das Leben, sagt er. Wählet das Leben. Das Leben. Damit ihr und eure Nachkommen überlebt. Jahre, viele Jahre später, ein anderer Grossen im Alten Testament, weniger bekannt, ein Elia. Der Mann heisst Elia. Wir haben einen Bub. Mein Götti-Bub und der Salome, ihr Zweitgeborene, heisst Elia. Und der biblische Prophet, der Elia, der hat gesagt, er hat Gottes Volk wiederum vor eine Alternative gestellt. Er hat gesagt, wie lange wollt ihr noch auf zwei Hochzeiten tanzen? Es ist bei den Propheten interessant. Das sind oft sehr klar und deutlich formulierende Leute gewesen. Manchmal ein bisschen kurios. Sehr oft streng. Haben sehr oft eine Message vermittelt, die nicht lustig war. Wie lange wollen die noch auf zwei Hochzeiten tanzen? Das sagt er zu den Israeliten. Die haben Götzendienst betrieben und gleichzeitig gewusst, es gibt einen wahren Gott. Das geht nicht. Wie lange wollen die das Spiel noch spielen? Sagt er. Wenn Gott Gott ist, und zwar der wahre Gott, wenn der Herr von dieser Bibel redet, Gott ist, dann folgt ihm allein. Der hat Anspruch darauf, ist exklusiv. Ist aber unseren Götzen, der hat damals Baal geheissen. Du könntest deinen und meinen da einsetzen. Wir haben unsere heute ja auch. Damals hat der Baal geheissen. Ist es der Seb, der Fremdgott, beziehungsweise der Götz, dann dient doch um Gottes Willen ihm. Aber treffen die Wahl. Beide Seiten kannst du nicht fahren. Dann kommst du in Psalmen. Und der erste von den Psalmen, der bringt das Thema so auf den Punkt. Dort heisst es, Gott sorgt für alle, die sich nach seinem Wort orientieren, die nach seinem Wort leben. Wer sich aber Alternativen entscheidet, wer sich verschliesst, wer nichts von dem wissen will, er sagt, ich lebe mein eigenes Leben, red mir nicht rein, der läuft letztlich in sein Verderben. Das ist natürlich ein lustiger Vers, aber es ist in der Bibel. Dann kommst du ins Neue Testament und da findest du Christus. Hochinteressant. Christus sagt es so. Eine von seinen markanten Aussagen. Geht ihr durch die enge Tür, weil weit ist die Tür und breit ist der Weg, der ins Offside führt. Er warnt, er sagt, da gibt es allerhand für Alternativen. Und zwar gehen viele den falschen Weg. Eng, sagt er, ist die Tür und eingängt der Weg, der zum Leben, der zum ewigen Leben führt. Und es sind, leider Gottes, es ist nur normale Realität, es sind wenige, die ihn finden. Es ist nicht, dass der Weg schwierig wäre zu finden. Aber wir haben Mühe, unser Herz zu öffnen. Und uns selber nicht in den Mittelpunkt zu stellen. Also, viele Menschen nehmen den breiten Weg, wenige, den schmale. Die Herausforderung an uns heute, und ich würde das einfach mal vorweg, bevor wir ein paar Stellen im Alten Testament noch anschauen, uns vor Augen wollen heben. Stell sicher, dass du auf dem richtigen Weg bist. Toll, wenn ein Kind, wie es der Manuel Götti gesagt hat, toll, wenn ein Kind in einer Familie aufwachsen kann, wo es eine Grundlage. Es wird sich selber entscheiden. Naomi muss sich später selber entscheiden, ist ganz klar. Aber es ist toll, wenn ich ein Fundament mitbekomme. Wenn ich kann einen Entscheid fällen, der ein informierter Entscheid ist. Stell sicher, dass du auf dem richtigen Weg bist. Entscheidungen haben Gewicht. Und jetzt kommen wir zur Fortsetzung von einer Predigerei, wo wir drin sind. Wir kommen zum Habakkuk. Weil der Habakkuk ist ein Alttestament-Prophet. Auch so ein knorriger, auch so ein, ich würde sagen, ein außerordentlicher Typ. Einer, der schonungslos ehrlich ist. Das schätze ich an ihm. Darum haben wir die Serie gemacht. Der Habakkuk ist ja schon ein komischer Name, den er hat. Wir wissen sehr wenig über ihn. Wir wissen aber sehr genau, dass er sich gestört hat an Gott. Und das im Verhalten. Hast du es gewusst, dass das in der Bibel steht? Dass einer von den Propheten sagt, Gott, ich habe Mühe mit dir. Ich sehe, was in meinem Volk abgeht. Schau, der Götzendienst da. Und du schaust zu. Du machst nichts. Was ist los? Er macht Gott sozusagen einen Vorwurf für seine Untätigkeit. Dass er etwas fahren lässt. Ohne zu reagieren. Also der Habakkuk trifft eine Entscheidung, wie er mit Gott und seiner Handlungsweise umgehen will. Das ist die Ausgangsbasis für unsere Diskussion heute Morgen. Der Habakkuk lehrt Gott kennen auf eine andere Art und Weise, als er gedacht hat. Und Gott konfrontiert ihn, der Gott Israels konfrontiert seinen eigenen Prophet, indem er sagt, lass mir zu, ich gebe dir ein paar Antworten auf deine Fragen, aber nicht alle. Ich werde zum ganz schnell zurückblenden, für die von uns, die heute zu Gast sind. Ich werde, das beschreibt der Prophet im ersten Kapitel, ich werde eine Nation nehmen, Babylonien, ein Weltreich, und ich werde die gegen Israel marschieren lassen, als Züchtigungsinstrument für mein Volk, weil die nicht so leben, wie es richtig ist. Mit dem hat er ein riesiges Problem. Jetzt interessant ist, wir können über Babylonien nachlesen. Wir wissen historisch, was das für ein Volk war. Wir haben Ausgrabungen. Hast du gewusst, dass IS, der Islamische Staat, jetzt dabei ist? In Nimrod, in Tikrit. Und in Mosul sind sie unter anderem bereits auch schon dran. Museen zu zerstören, die von diesen beiden Nationen, Assyrien und Babylonien, Artefakte ausgraben worden sind. Archäologisches Gut geht kaputt. Und eine Archäologin gesagt hat, das ist ein krimineller Akt. Dass das, was man ausgraben hat, über die Geschichte, die wir heute Morgen lesen, dass das jetzt mutwillig von den Islamisten zerstört wird, weil sie ihre eigene Kultur errichten wollen. Die wollen absolut klarstellen, dass es außer dem Islam nichts gibt und die Irak ist die Wiege der Menschheit. Hochinteressant. Das Thema greift in unsere Geschichte top aktuell ein. Also Habakkuk lehrt, es gibt Entscheidungen, die er wählen muss. Umgang mit Gott und wie Gott reagiert. Wo er muss selber sich fragen, glaube ich, was der Gott sagt? Akzeptiere ich die Informationen, die er mir gibt? Oder gehe ich meinen eigenen Weg? Das Erste, was wir sehen, Gott beantwortet seine Frage, seinen Vorwurf. Du machst ja nichts. Gott sagt, Moment. Er antwortet seinem Prophet. Wir schauen das an miteinander. Er gibt ihm drei Instruktionen. Der Hintergrund von dem Bild ist die babylonische Keilschrift. Man hat die entziffert. Man könnte die heute lesen. Was wir heute Morgen hören, ist zwar biblische Geschichte, aber sie korrespondiert hundertprozentig mit archäologischen Artefakten, die wir haben. Drei Instruktionen. Wir greifen die Geschichte heute Morgen auf im zweiten Kapitel. Der Habakkuk kommt drei Instruktionen über. Und die erste, die er überkommt, er sagt zu ihm, schreib auf, was ich dir sage. Ich finde das hochinteressant. Der biblische Glaube, Leute, ist nicht etwas, das überliefert worden ist, zusammengebrünzelt worden ist von ein paar Leuten. Und die haben es weiterverzählt. Es hat eine Legende gegeben. Jetzt kannst du überhaupt nicht mehr wissen, was ursprünglich gesagt worden ist. Wir haben die Dokumente. Und da haben wir eine von den Stellen, wo Gott zu einem Prophet sagt, im Fall, was ich dir jetzt sage, ist so wichtig, schreib es auf. Und ich will dir noch sagen, wie es sollst aufschreiben. Nicht nur mach's, aber wie er es machen soll. Gott hat zu mir geredet, das ist sein Zeugnis. Was ich dir in dieser Vision, in dieser Instruktion sage, schreib mit deutlicher Schrift, dass man es lesen kann, nicht zudeln im Fall, auf Tafeln. Auf Tafeln. auf dauerhaftes Material. Jeder soll es lesen können. Jetzt, das fasziniert mich. Gott macht seinen Willen klar. Wir sagen immer, jeder glaubt doch, was er will glauben. Und jeder hat doch sein gutes Recht. Das stimmt, jeder hat sein gutes Recht. Aber wir glauben nicht irgendwelche Märchen und Legenden. Wir glauben das Dokument, das besser abgesichert ist als irgendein Buch im Altertum. Das Alte Testament ist das beste Dokument. Darfst du es zitieren? Das best dokumentierte Buch im Altertum. Das Alte Testament. Wir haben mehr Manuskript als über irgendwelche anderen historischen Schriften, wo noch ein bisschen etwas fragmentmässig übrig ist. Also, Gott macht seinen Willen klar. Lesbar. Und was er sagt, ist nichts Geheims. Das fasziniert mich auch. Das sind keine verschlüsselten Geheimcodes. Eine Botschaft nur für den Prophet, Insider wissen. Nichts von dem. Die Message ist für das Volk Israel gedacht. Sie ist für uns heute gedacht. Hätte er das nicht aufgeschrieben? Wir würden heute Morgen nicht da sitzen und den Habakuk lesen. Der Grund, wieso wir uns mit dem Text beschäftigen, ist, weil er befolgt hat, was ihm gesagt worden ist. Er sagt, und das ist das Interessante, Gott sagt zu ihm nicht nur, was in der näheren Zukunft wird geschehen. Die unmittelbare Anwendung gilt nämlich für das Ende des Babylonischen Reichs. Hat er wohlverstanden, nicht mehr erlebt. Er hat es akzeptiert, aber hat es nicht mehr erlebt. Wir können zurückschauen und sagen, wissen, es hat genau so gestimmt. Aber dann gibt es noch einen viel weiter gefassten Horizont. Was da in dieser Prophetie steht, geht an einen viel weiter gefassten Horizont in Zukunft. Das ist das Erste, was er sagt. Schreib auf. Mach dir Notizen. Wir haben diese Schriften heute übersetzbar. Und zwar war es ein deutscher Archäologe, ein Henry Rawlinson, der 1840 oder 1850 entdeckt hat, wie das Alphabet von der Keilschrift zu verstehen ist. Das Akkadische hat man dann können übersetzen, das Assyrische, man hat das Babylonische können und man hat das Persische Keilschriftsystem können aufgrund von seinen Studien entschriften. Also das ist das Erste, was er sagt. Schreib es auf. Also wenn ich die Tafel mir vorstelle, dass da irgendjemand, auch nur irgendetwas kann daraus herauslesen, ohne eine Alphabetisierung, die haben ja mit Logogramm geschafft, die haben mit Piktogramm, die frühen Sumerer haben mit Piktogramm geschafft, das ist schon weiterentwickelt, die Form der Schrift. Das ist das Erste, was er sagt, schreib es auf. Das Zweite, was er sagt, kennen wir aus dem ersten Kapitel, die in dieser Serie mit dabei waren. Aber warte einfach ab. Bist nicht zu schnell mit deinem Urteil. Und das würde ich gerne denen von euch sagen, die heute Morgen zu Gast sind. Und vielleicht ganz ehrlich mit sagen, ich habe mit dem Christentum nicht viel am Hut. Ich bin gekommen, weil ich den Sam mag und weil ich Hannah mag und weil ich Naomi mag. Aber Gottesdienst ist nicht eigentlich meine Sache. Fein. Wir haben kein Problem mit dem Gegenteil. Wir freuen uns an Gästen, die kritisch, die sorgfältig und wo hintergründig Fragen stellen an das, was erzählt wird. Sagen wir in der evangelischen Gemeinde immer wieder, du darfst kritische Fragen stellen. Wir wetten, dass du selber liest. Wart einfach einmal ab. Lass dir dieses oder jenes an. Führ Gespräche mit denen, die sich mit der Materie vielleicht beschäftigt haben. Und schauen wir doch miteinander kurz an, was er jetzt da erzählt. Dem Habakuk, das ist das Nächste, was er sagt. Schreib auf und wart. Dann, Begründung, der Grund, wieso er sagt, wart einfach ab, lass dich nicht stressen, Habakuk, wenn du noch nicht alles verstehst. Er sagt, das, was du siehst, wird erst kommen, zu einer bestimmten Zeit. Aber, auch wenn du jetzt noch nicht kannst, greifbar nachvollziehen, du erlebst es historisch nicht einmal mehr. Ich sage dir eins, du kannst dich darauf verlassen. Das hat mich überzeugt an der Bibel. Ich muss nicht blind glauben. Ich darf informiert glauben. Du kannst dich darauf verlassen, dass das geschehen wird. Die Prophetie hat mich überzeugt. Sachen, die gesagt worden sind, die ein Mensch unmöglich hätte können selber bewerkstelligen können, 200, 300, 400, 500, 600 Jahre später, treffen die Prophetien ein. Kannst du dich darauf verlassen, dass die biblische Prophetie eintrifft? Auch wenn es ein Zeitchen dauert, in manchen Fällen Jahrhunderte dauert, kannst du nochmal, ich frage mich, wieso das dreimal hintereinander sagt, du kannst darauf zählen, es ist keine Täuschung. Es gibt genügend Täuschungen. pass auf. Stimmt nicht alles, was fromm. Stimmt nicht mal alles, was christlich tönt. Aber da haben wir eine klare Prophetie. Gott sagt zum Habakuk, nicht heute, nicht morgen, aber die Antwort auf deine Frage kommt, verlass dich drauf. Geduld dich. Und dann leite noch eins drauf. Du kannst sicher sein, die Babylonier, die werden selber gerichtet. Ich benutze die als Richtinstrument, aber die sind so brutal, die sind selber so verwerflich, dass auch die auf zur Kasse kommen. Das hat ihn gestört. Gott, wie kannst du ein gottloses Volk nehmen und deine eigenen Leute mit dem richten? Der sagt, die kommen selber auch dran. Verlass dich darauf. Gott ist gerecht. Es mag so aussehen, als ob er nichts mehr. Also aber der Ungerechtigkeit zuschaut, nimm die es, nimm den Islamischen Staat. Im Moment haben die immer noch freie Bahn. Ich frage mich, wie lange geht das noch? Wie viele Kulturgüter müssen zerstört werden? Wie viel Genozid müssen wir noch hören? Bis endlich das Schwert über ihnen kracht. Verlass dich drauf. Es ist nur eine Frage von der Zeit. Wart. Unrecht wird gerichtet. Immer. Nicht sofort, aber immer. Was wie Verzug aussieht, bitte denkt daran, Gott ist nie zu spät. Das Dritte, was er sagt, erinnere dich an etwas ganz Entscheidendes. Schreib auf, wart, bis geduldig und spul einfach den Film retour. Wir werden nächste Sonntag in einer Woche auf den Film zurückkommen. Wohner ein Retour-Spul. Und er macht ein Statement, und das ist eines der ganz grossen Aussagen im Alten Testament. Er macht ein Statement. Habakkuk 2, das ist Vers 4. Dort heisst es, nur wer Gott vertraut. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wörtchen beschreiben die zentrale Botschaft von der gesamten Bibel. Nur wer Gott vertraut, wird leben. Ewig leben. Oh ja, wir leben. Ewig leben. Über den Tod hinweg eine Gewissheit haben. Ist da verankert. Nur wer dem einen wahren, lebendigen Gott vertraut, wird leben. Und wer hochmütig, unaufrichtig, auf seine eigene Intelligenz und seine IQ ausgerichtet ist, der wird sein Ziel verfehlen. Der Satz, die sechs Wörter sind derart wichtig, dass wenn du ins Neue Testament kommst, dass ein Apostel Paulus an zwei Stellen im Neuen Testament das Evangelium, Botschaft von der guten Nachricht, dass Gott Christus schickt, um uns zu vergeben, um uns ewiges Leben zu schenken. Der Paulus nimmt den Satz und baut die gesamte Theologie darauf auf. Wer Gott vertraut, er sagt, wer an ihn glaubt, wird ewiges Leben überkommen. Stell dir das vor, das Neue Testament greift ins Alte zurück, um die frohe Botschaft, die Nachricht, auf der unsere seelische Sicherheit beruht, zu beweisen. Eine fabelhafte Aussage. Es ist die Message von der Reformation in Kurzform. Jetzt, wie viel hat der Habakkuk von dem verstanden? Dass es da um die frohe Botschaft geht, dass es da um die Vergebung geht, dass da Messias wird kommen, der sein Leben am Kreuz wird hingehen. Von dem hat er nichts verstanden. Das kommt erst. Was er verstanden hat, Gott ist zuverlässig. Und wenn er sagt, die Babylonier kommen an die Kasse genauso, wie sein eigenes Volk an die Kasse kommt, dann glaube ich ihm gescheiter. Dann verlasse ich mich auf ihn selber. Und dann zweite ich. Ich kann mich für das nicht entschuldigen, weil ich es nicht geschrieben habe. Aber ich würde es euch gleich vor Augen führen. Vielleicht sagst du, oh, gestern Gottesdienst, das ist aber nicht gerade eine fröhliche Message. Das ist in der Bibel. Lesen wir es miteinander. Ich tue es noch ganz kurz kommentieren. Es kommen vier unangenehme Statements, die er macht. Und wir würden damit mit einem positiven aufhören. Ein berührender Song von Johnny Cash. Johnny Cash kennt... Ich würde jetzt mal sagen, wer von uns kennt Johnny Cash nicht? Muss die Hand nicht aufheben. Einer der tollen Sänger, der hat einen berührenden Song gehabt. God is going to cut you down. God is going to cut you down. Frei übersetzt, Gott wird dich einholen. Gott wird dich einholen, verlang dich drauf. Ob ich an ihn glaube oder nicht, forget it. Der Song passt treffend zu Habakkuk 2. Erste Strophe. Du kannst lang, auf Englisch, ich lese es auf Deutsch, du kannst lang weglaufen. Lang weglaufen. Früher oder später wird dich Gott einholen. Früher oder später wird er dich einholen. Geh und sag das dem geschwätzigen Lügner. Sag das dem Trittbrettfahrer. Sag es dem Schleicher. Sag es dem Spieler. Sag es dem Verleumder. Sag ihnen, dass Gott sie einholen wird. Gott wird sie einholen. Der Song, der trifft die Schwarze. Im Rest vom zweiten Kapitel von Habakkuk wird beschrieben, wie Gott Babylonien einholt. Und denk heute Morgen vielleicht einfach ganz kurz, wenn immer du Babylonien hörst, islamischer Staat. Brandaktuell, total realistisch und verbunden, gleicher geografischer Ort, gleiche religiöse Gottlosigkeit. Babylonier waren ein götzendienerisches Volk, sehr religiös, aber auf dem falschen Kurs. Das mächtige Reich, Johnny Cash, Gott wird dich einholen. Babylonien, denk dran. Deine Zeit kommt. Du wirst gerichtet werden. Du wirst liquidiert. Die Nation ist so gründlich zerstört worden wie noch etwas. Die Message, die er am Habakkuk gibt, hat 4 Wehrrufe. Und die sind eine einzige Anklageschrift gegen Babylonien. Ich schaue es nur ganz kurz an, weil es ein Teil des Textes ist. Ich glaube, es lohnt sich, dass wir es uns vor Augen führen. Das Erste, was er sie anklagt, dafür ist Erpressung. IS, da werden Leute entsorgt, Leute entführt, um sie zu Geld zu machen. Identisch, nichts Neues. Babylonien damals. Er sagt, du bist verloren. Nation, du bist verloren, du hast fremden Besitz an dich gerissen. Du stehst vor, wovon er macht. Die Babylonier waren unersättlich. Wenn die eine Stadt eingenommen haben, haben die alles weggehört, was irgendwie brauchbar und bewegbar war. Die haben skrupellos Güter der Ärmsten entsorgt und gehortet für sich selber. Und Gott warnt treffend in dem gleichen Buch 2 Vers später. Der Räuber, Babylonien, du bist der Räuber, du wirst selber zur Beute werden. Wie du ganze Völker ausgeraubt hast, so kommst du dran. Es wird dir heimgezahlt werden, was du anderen angetan hast und die Länder, die du verwüstet hast, die Städte, die du zerstört hast. Im mittleren Teil des Irak sind buchstäblich hunderte von Dörfern total entvölkert. Aus nackter Angst vor dem islamischen Staat. Nichts Neues. Der Jäger wird zum Gejagten, sagt er. Babylonien wird von Gott zur Rechenschaft gezogen. Das ist das Erste, was er ihnen vorwirft. Das Zweite, was er sagt, eure Arroganz, die unsägliche Überheblichkeit. Er bringt einen Refrain, der immer wieder kommt. Du bist verloren. In deinem Zustand, du bist verloren, ständig willst du deinen Besitz noch vergrössern. Dabei ist dir jedes Mittel recht, du kennst keine Skrupel. Du fühlst dich sicher und unbezwingbar wie eine Nadel in seinem Nest, hoch oben im Baum. Jetzt, Leute, das ist ein indirekter Hinweis, sagen die Ausleger, auf die Stadtmauern von Babylon. Ausgrabungen haben gezeigt, musst du dir das mal vorstellen, weißt du, wie gross 30 Meter, wie lang die Distanz von 30 Meter ist? Von mir über bis an die Scheibe. Über den Daumenbein. Stimmt etwa? Liege ich daneben? Ist es noch mehr? Ist es da hinten? Okay, die finden, das sind 30 Meter dort über, kippst das hoch. Das waren Stadtmauern von Babylonien. Auf der Krone oben, 12 Meter breit, 2 Kampfwagen konnten kreuzen nebeneinander. Zum möglichst schnell an irgendeinem Punkt. Die Mauer hat 18 Kilometer. Man hat 18 Kilometer von dieser Mauer identifizieren können. Nicht ausgraben, aber identifizieren. Das war eine gigantisch befestigte Stadt. Du hast auf deiner Infobox. Wir reden immer von einer Fresszettel. Entschuldigung, es ist eine Infobox. Das ist das Modell der Stadt von Babylonien. Stadt selber. Von der Befestigung her ist nicht sehr aussagekräftig auf dem Bild etwas zu sehen. Aber die Mauer war unglaublich. Die Babylonier, die haben gemeint, ihre enorme Festung, können keine Armee von der damaligen Welt irgendwie überwinden. Lies den nächsten Vers. Uneinnehmbar. Uneinnehmbar. Du hast beschlossen, viele Völker auszurotten. Damit hast du dein eigenes Leben verwirkt. Es kommt auf mich zurück, was ich mache. Es wird deinem Königshaus den Untergang bringen, was du gemacht hast. Sogar, jetzt musst du das hören. Das ist Drama in Poetik. Sogar die Steine in der Mauer, da haben wir die Mauer, schreien deinetwegen um Hilfe. Das ist Archäologie und Theologie verkoppelt. Die Sparren im Gebälk stimmen in die Klage ein. Du bist derart daneben mit dem, was du gemacht hast, dass sogar, poetisch gesprochen, das Leblose dich anklagt. Historisch ist das passiert. Historisch ist das geschehen. Meder und Perser haben Babylonien eingenommen. Wie haben sie das gemacht? Nicht über die Mauer. Das haben die nicht geschafft. Clever. Herodotus, griechischer Schreiber, hat uns das überliefert. Keine biblische Märchen. Archäologische, geschichtliche Fakten. Herodotus schreibt, der Historiker, die haben das Flussbett vom Euphrat. Der Euphrat gibt es heute noch. Der ist im Alten Testament an mehreren Orten erwähnt. Die haben das Flussbett umgelenkt. Das Flussbett war nicht total trocken, aber genügend, dass die Armee, die Persische, einmarschieren konnte. Und sie waren an einer riesen Party. Wo die Persische Armee die Stadt einnimmt, auf eine Art und Weise, wie sie nie gerechnet haben. Babylon war erledigt. Erpressung, Arroganz. Passt zu der heutigen Situation. Nicht nur das. Wir sehen ein drittes Gewalttat. Gewalttat. Da haben wir den Refrain nochmal. Und keine Bedenken, wir sind schnell durch. Das ist nicht appetitlich, aber es ist Geschichte. Und es ist eine Warnung. Nochmal, du bist verloren. Wo du deine Stadt gebaut hast, hast du die gebaut auf Blut. Deine Festung ist auf Unrecht gegründet. Aber Gott, der Allmächtige, vergiss das nicht, hat das letzte Wort. Das letzte Wort. Völker müssen mühsam bauen, was sie bauen. Es hat keinen Bestand. Ihre Bauwerke werden zu Ruinen. Babylon war auf Blut aufgebaut. Das weiss man. Unschuldige Kriegsgefangene, die sind wie im sowjetischen Gulag. So müssen wir uns das vorstellen. Die sind zur Sklavenarbeit verdammt. Die Stadt war ein architektonisches Wunder. Hast du vielleicht schon mal von den hängenden Gärten von Babylonien gehört? Das hat zu Babylonien auch gehört. Bewässern die hängenden Gärten. Eins der sieben Weltwunder. Was ist von dem geblieben? Nichts als Ruine. Nichts als Ruine. Mach keinen Fehler. Wer sein Leben auf Unrecht gründet, wird unweigerlich von Gott eingeholt. Früher oder später, das ist nur eine Frage der Zeit. Johnny Cash. Dann haben wir einen letzten Aspekt, genauso unappetitlich. Götzendienst. Götzendienst. Haben wir heute ebenso. Ebenso. Einfach andere Form. Ein bisschen moderner, ein bisschen cleverer, ein bisschen genussvoller. Götzendienst, schau, was er sagt. Gleicher Refrain. Du bist verloren. Das kommt jetzt zum vierten, zum fünften Mal. Du sagst zu einem Stück Holz, musst du das vorstellen, wir lächeln über dem. Aber so weit entfernt ist es nicht. Du sagst zu einem bisschen Holz, wach auf, zu einem toten Stein, red zu mir. Kann so ein Götz dir einen Rat erteilen? Der ist vielleicht sogar mit Gold und Silber überzogen. Aber er ist leblos. Das ist ein treffender Kommentar über die Torheit von einer religiösen Heidentum. Wer glaubt schon an die Anbetung von einem Stein, dass das irgendetwas bewirken sollte? Da kann sich jemand in eine Ekstase steigern. Und bitte bedenke, auch wenn Holz nicht hören kann, auch wenn Stein nicht reden könnte, das Ganze ist eine gigantische Vergütung von Zeit. Sag das an einen Esoteriker. Entschuldigung. Sag das an einen Horoskop-Begeisterten. Die Sterne sagen gar nichts. Die Sterne schweigen. Wir lassen die Idee. Wir haben ähnliche Phänomene. Gott beendet seine Antwort an Habakkuk mit dieser Feststellung. Die finde ich ermutigend. Er beendet seine Erklärung, was er mit diesen Babyloniern tun wird. Dass er ein gerechter Gott ist. Dass er nicht endlos zuschauen wird. Indem er sagt, Gott wohnt in seinem heiligen Tempel. Der Gott von der Bibel ist nicht nur ein gerechter Gott, er ist ein heiliger Gott. Die ganze Erde soll verstummen. Einfach schweigen. Du musst gar nicht weiter sagen. Lass das wirken, sagt er zum Prophet. Nun, manche Leute haben die Aussage, Gott wohnt in seinem heiligen Tempel und die ganze Erde soll schweigen, haben das als einen Aufruf zur Anbetung verstanden. Total daneben. Das ist nicht ein Aufruf zur Anbetung. Im Gegenteil. Es ist ein Ruf zum Gericht. Gott sieht die Nationen in diesem ganzen Aufruhr und er sagt zum Propheten, nimm es zur Kenntnis. Es kommt ein Tag der Gerechtigkeit. Es kommt der Zahlstrichtag. Das ist ein passendes Schlusswort. Es ist, als ob Gott zum Habakkuk würde sagen, Gott, Mann, kapierst du jetzt, um was es geht? Ich werde die Babylonier zur Rechenschaft ziehen. Reg dich nicht länger auf über das Unrecht. Der Untergang von dieser Nation ist garantiert, weil ich es bestimmt habe. Weil ich es bestimmt habe. Ich habe es bestimmt. Reg dich nicht auf. Ich kann dir meine Antwort geben. Glaubst du es oder glaubst du es nicht? Entscheid. Entscheid. Zu seinem Kredit, und das ist dann das letzte Kapitel, wo wir das Buch abschliessen miteinander, er hat es geglaubt. Und er hat es nie erlebt. Wir schauen zurück und sollten können sagen, ich glaube, weil die Beweise da sind, weil der Nachweis gegeben ist. Auf jeden Fall. Im 605 vor Christus hat es ausgesehen, als ob das Babylonien unbesiegbar, absolut unbesiegbar wäre. Weniger, musst du dir vorstellen, weniger als 100 Jahre später, ist das gesamte Reich eine Ruine. Leute, warten können ist schwierig. Es ist leicht zu zweifeln. Es ist leicht zu verzweifeln, wenn ich das Gefühl habe, Gott gibt es nicht. Ich sehe ihn nicht, ich höre ihn nicht, ich erlebe ihn nicht. Wie soll ich wissen, was wahr ist? Ich lese und ich prüfe. Ich würde dir Mut machen, dass du dich vielleicht mit dem Text doch auch damit auseinandersetzt. Also Babylonien, können wir so sagen, Babylonien ist als militärische Macht absolut eindrücklich gewesen. Babylonien ist immer eindrücklich, bis der Vorhang fällt. Bis die Show vorbei ist. Auf der richtigen Seite zu stehen, von der Geschichte. Get on God's side. Auf der richtigen Seite zu stehen von der Geschichte ist eine Gottfrage. Es ist nie eine Mehrheitsfrage. Das bestimmen wir nicht demokratisch. Er ist souverän. Und wer sich heute mit den Trends der Gesellschaft total vereinnahmen lässt, ist irgendwann außer Takt mit Gott. Und das ist der zentrale Punkt von Habakkuk 2. Du kannst dich auf Babylons Seite stellen. Es gibt einen kurzfristigen Gewinn. Oder wir können uns auf Gottes Seite stellen. Und dann gewinne ich ewig. Auf welcher Seite stehst du? Das ist deine Wahl. Christus-Team oder Babylon-Team? Wir schliessen ab mit der Frage von der richtigen Wahl. Es hat einen von den Grossen im Alte Testament wiederum der David, der 37. Psalm geschrieben, und dort sagt er, überlass doch Gott Führung von deinem Leben. Mach doch das. Mach doch das. Übergib ihm, wenn der Gott der eine Wahre ist, wenn er gerecht ist, und wir haben sie in diesen tollen Liedern gehört, Liebe personifiziert, übergib ihm doch dein Leben. Vertrau ihm doch. Er wird es richtig machen. Du und ich, wir machen Blödsinn. Ich auch. Gravierenden Blödsinn manchmal. Er kann aus einem Minus ein Plus machen. Und dann bist du beim Kreuz. Also, ich würde gerne so abschliessen. Ein paar ermutigende Hinweise, wie du deine Wahl vielleicht könntest treffen. Wenn du verzweifelt bist heute Morgen, wähl das Leben, das er offeriert. Vielleicht sind es die Fragen, die dir knagen. Wähl das Vertrauen. Vertrau ihm. Vielleicht kommst du mit deiner Lebensrealität nicht zurück. Vielleicht ist das Stille. Einfach gut, um die zu suchen. Vielleicht sagst du, ich bin deprimiert, ich habe in meinem Leben Enttäuschungen erlebt. Ich bin in einer Depri-Phase. Vielleicht sollten wir das machen, was Manuel gesagt hat. Die Kleine hat jetzt schon Grund, zum dankbar sein. Für was kann ich danken, auch wenn ich manchmal enttäuscht bin? Vielleicht bist du geneigt, deine Gefühle zu verbergen und zu sagen, ich will über das gar nicht reden. Verletzlich werden ist etwas, was seelisch, was psychologisch gut tut. Leute um mich herum zu haben, wo ich so sein kann, wie ich bin, und sagen, ja, ja, ich habe ein Problem, das tut mir weh. Wenn es so ist, dass du sagst, ah, bei mir ist alles nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte in den letzten paar Monaten oder Jahren. Vielleicht ist es einfach gut zu sagen, okay, ich verzichte auf meinen Traum. Das ist ein Entscheid, den ich fälle. Ich lasse meinen Traum fahren. Sage Gott, wenn du andere Pläne hast, danke. Danke. Ich sage ja zu dem. Vielleicht bist du derjenige, der sagt, der mit dem Finger zeigt. Christen sind prädestiniert. Fingerspiele. Fingerspiele. Immer dann, wenn ich anklagen will, will ich Vergebung wählen. Gott, du hast mir vergeben. Du hast mir vergeben. Alles vergeben. Alles vergeben. Ich will auch vergeben. Vielleicht sagst du, ich bin am Ende von der Stange. Dann ist die Frage, welches Ende? Welches Ende? Verantwortung übernehmen und sagen, ich lasse nicht einfach los. Ich steige nicht einfach aus. Und dann bist du vielleicht da heute Morgen, du musst in aller Ehrlichkeit sagen, den Gott kenne ich noch nicht, von dem da geredet wird und von dem wir da gesungen haben. Vielleicht müsstest du in aller Ehrlichkeit sagen, ich bin eigentlich ein verlorener Mensch. Ich habe keine Wurzeln. Ich habe keinen Glauben, auf dem ich wirklich meine Zukunft aufbauen kann. Welcher ist das? Darf ich dich bitten, aufzustehen? Ich würde gerne mit uns noch beten. Das ist so bei uns ein bisschen Tradition. Gott, einfach nur um sein Segen zu bitten. Jesus, wir wollen dir danken. Ich will dir danken für jedes Einzelne, das da ist. Der Gottesdienst gekommen ist, wir freuen uns. An der Tatsache nicht nur von neuem, frischem, fröhlichem, lebendigem Leben, wo du einem Menschenkind schenkst, wie der Naomi. Wir freuen uns ab jedem erwachsenen Mensch, wo es im Leben an den Punkt kommt, wo ich realisiere, ich brauche Gott. Ich, der Harry Müller, ist bedürftig. Komm in mein Leben. Vergib mir meinen Mist. Ich verstehe lange nicht alles über das Christentum, aber so viel habe ich begriffen, du magst mich. Du bist gerecht. Darum hast du deinen Sohn geschickt. Vergib mir, Herr Jesus. Mach mich zu deinem Kind. Und gib meinem Leben einen Sinn. Danke vielmals. Amen.